Ich bin jemand, ich habe Zeit meines Lebens meine Arbeit geliebt. Wenn ich die nicht geliebt habe, bin ich gegangen. Weil mir war das wichtig. Ich habe 8 Stunden am Tag, die ich mit diesem Mist verbringe, der sollte mir gefallen. Ich kann es nicht verstehen, wie längere Zeit andere Menschen in so einem Zustand verharren, wo sie sich 8 Stunden am Tag vor sich hin quälen, einfach nur damit der Arbeitstag endet und ihr Geld bekommen, damit sie in ihrer Freizeit, wenn sie dann noch die Energie haben, coole Dinge machen können. Ich finde, das ist verschwendete Lebensenergie. Und die Konsequenz für mich ist, dass diese alte Idee, Führungskraft sagt Mitarbeitenden, was zu tun ist und wie es zu tun ist und so weiter, irgendwo obsolet geworden ist. Es gibt drei Grundmotivationen von Menschen, warum wir uns für Sachen motivieren. Das eine ist Selbstbestimmung, das Gefühl, dass man selbst sein Schicksal in der Hand hat. Das andere ist das Gefühl von Kompetenz, was auch wieder ein bisschen auf das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung einzahlt, dass man eben besser wird, Meisterschaft erlangt. Und das dritte ist die Verbundenheit mit einer Gruppe und mit vielleicht auch einem höheren Sinn. Und dieses Gefühl von Selbstbestimmung, das stellt sich halt nur ein, wenn du selbst hinter deiner Arbeit stehst.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Bernhard zu. Ihn bewegt das Thema Selbstorganisation in Unternehmen. Er erzählt von seinem Berufsleben und der Erfahrung als Rädchen im großen System, welches einfach fremdbestimmte Aufgaben abzuarbeiten hat. Das hat sich für ihn tot angefühlt. Als er dann Teil eines Startups wurde, erfuhr er, was es bedeutet, sich bei der Arbeit lebendig zu fühlen, inklusive aller Hochs und Tiefs. Seitdem treibt ihn Selbstbestimmung, Kompetenzentwicklung und Verbundenheit an. Er ist begeistert von dem Motivationsfeuer, welches in Teams möglich ist, wenn sie sich selbst organisieren und aus eigener Verantwortung heraus Selbstwirksamkeit erleben. Er brennt für die Freiheit, sich entfalten zu können, anstatt in Prozessen gefangen zu sein, und möchte Menschen und Unternehmen für Selbstorganisation inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker, Bernhard. Und wie immer auch an dich zu Beginn die Frage, was ist das Thema, das dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Das ist das Thema Selbstorganisation im Unternehmen. Und zwar diese Freiheit, dass Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie in einen Prozess reingequetscht sind, wo ganz genau feststeht, was sie zu tun haben, wo sie einfach an den Schreibtisch gekettet sitzen und vor sich hinarbeiten, sondern dass sie irgendwo einen gewissen Spielraum haben, sich selbst zu entfalten und mitzugestalten. Selbstwirksam zu sein, im Endeffekt.
Also Selbstorganisation in Unternehmen und wo die Menschen in Unternehmen dann Freiraum haben, sich selbst, also die Arbeit selbst zu gestalten und nicht angekettet sein, hast du gesagt. Okay. Und wie kommt's, dass dir das wichtig ist?
Das ist eine Kombination aus persönlichen Erlebnissen und auch Vorlieben, glaube ich, und einfach meinem beruflichen Lebensweg. Also, dass ich mich halt eben beruflich damit beschäftige, wie strukturiere ich Unternehmen, wie strukturiere ich Teams im agilen Kontext? Ich habe auch viel in Startups gearbeitet und immer wieder gesehen, wie cool es sein kann, wenn Teams einfach Bock auf das haben, was sie da machen und das nach vorne pushen und auch die Freiheit haben, diese Entscheidungen zu treffen, die es entlang dieses Weges braucht. Wie sehr sie dann auch Speed aufnehmen können und das Gefühl haben, etwas zu bewegen und wie sehr anders das aussehen kann, wenn man so ein kleines Rädchen in einem Betrieb ist, bei dem man so eine kleine Stellschraube bedient, wo man im Endeffekt immer darauf warten muss, dass jemand über einem Entscheidungen trifft, die man auslöst. Wie das auch so diesen Funken Begeisterung in den Augen von Leuten auslöschen kann. Auch bei mir. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging das genauso, als ich in solchen Umfeldern gearbeitet habe. Ich habe da keinen Bock auf Arbeit gehabt. Ich habe mich zur Arbeit geschleppt und habe gedacht, so bald muss hier mal Feierabend sein. Ja. Und dann habe ich mal in anderen Umfeldern gearbeitet und ich habe abends das Bedürfnis gehabt, nochmal was zu machen, weil ich einfach so Lust drauf hatte, weiterzukommen in dem, was ich da getan habe.
Also was ich gehört habe, ist diese Unterscheidung zwischen ein Rädchen im Unternehmen zu sein oder in einem selbstorganisierten Team zu sein, was sich selber Gedanken macht, wie wollen wir ein Thema, ein Problem, was wir haben, lösen und das organisieren. Und du bist auf das Thema gekommen, weil du selber mal in einer Situation warst, wo du dich als ein Rad im
Getriebe gesehen hast, fremdbestimmt und wo du keine Lust hattest mehr zur Arbeit und dann bist du, das ist ja auch interessant, wie kam es dann zu deiner Erfahrung, ja? Dann bist du, hast du andere Erfahrungen halt gemacht, wie es auch anders sein kann und so bist du zum Thema gekommen.
Also meine Erfahrung hat man, glaube ich, im Privaten und so weiter mannigfalt. Also wann immer du irgendwie an eigenen Projekten arbeitest oder an Projekten, wo wenige Leute dran beteiligt sind in deiner Freizeit, weiß ich, sei es jetzt die Sportmannschaft oder wie bei mir das Thema Theater. Ich habe in der Universität mit Theaterspielen angefangen. Da hast du dann dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Da stellst du mit wenigen Leuten coole Dinge auf die Beine und es geht voran. Nicht immer in der Geschwindigkeit, in der man das möchte, weil man ja auch andere Aufgaben hat und vielleicht gibt es Leute, die nicht mit derselben Begeisterung dabei sind, wie man selbst. Aber es geht halt voran. Und dann hatte ich diese Erfahrung aber auch im Beruflichen. Das war toll, weil ich dann von Freunden angesprochen wurde, hey, hast du nicht Bock, ein Startup mit uns zu gründen? Und das war das erste Mal, wo man halt gemerkt hat, so cool, wenn man einfach zu dritt ist und zu dritt entscheiden darf. Man braucht sich nur zu dritt abstimmen. Und dann macht man einfach. Was das befreiend sein kann und begeisternd. Also dieses Feuer, was dann anfängt, in einem zu brennen, um da jetzt weiter voranzukommen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die man in einem normalen Unternehmen oder Konzern nicht erreichen kann, wenn der nicht das Thema Selbstorganisation hochhält. Das ist schon atemberaubend und einmalig. Und das war das intensivste Jahr, glaube ich, meines Lebens. Im Positiven wie im Negativen. Ich meine, es gab auch Downsides, ne? Wenn es dann mal nach hinten losgeht oder nicht so läuft, wie es soll. Aber das war krass. Das ist eine Zeit, nach der ich mich immer wieder zurücksehne bis heute. Und ich habe es im Beruf an anderen Stellen, auch in Unternehmen, mal so und mal so erlebt. Es gab Umgebungen, da konnte ich das wieder entfachen, dieses Feuer. Da hatte ich die Möglichkeit, da gab es einfach die Struktur, die Führungskräfte und so weiter, die es erlaubt haben. Und dann gab es halt diese Rädchen im Getriebe-Situation.
Also dieses, du hast beschrieben mit das Feuer in einem Entdecken, Entfachen. Und ist, dass es dir um das Erleben von Selbstwirksamkeit geht, also gestalten können, entscheiden können. Und das ist der Unterschied, den du in einem, sag ich mal, in einem fixen System, einer Struktur so erlebt hast, dass du diese Freiräume nicht hattest, so zu entscheiden. Es sei denn, die vorgesetzte Person gibt einen den Raum. Und in der, als du dann die Möglichkeit hattest, an einem Startup teilzunehmen, da konntest du das dann in voller Gänze mal erfahren und erleben, wenn man alles selber entscheiden und gestalten kann und wie motivierend das dann für dich war. Und gleichzeitig hast du beschrieben, gibt es dann auch so Downsides, also im Sinne von, man übernimmt ja dann viel Verantwortung, Selbstverantwortung quasi, ne?
Ja, genau, Eigenverantwortung, ne? Das ist das im Positiven, im Negativen. Du kannst Sachen umsetzen, die du erreichen möchtest, aber wenn es dann schief läuft, kannst du nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen und sagen, naja gut, das waren ja äußere Umstände, du bist halt voll dafür verantwortlich und sagen wir so, dazu kommt auch, wenn du erstmal, ist ja auch eine gewisse Suchtspirale, ne? Wenn man jetzt so engagiert an so einem Thema sitzt, kann das natürlich auch zu so einem Selbstläufer werden und irgendwann übernimmt man sich dann vielleicht auch. Also bei mir war es damals so, ich hatte dann Situationen, wo ich mich einfach überfordert gefühlt habe. Das kannst dann das Arbeitspensum nicht von heute auf morgen wieder runterschrauben. Das geht dann auch so schnell in so eine Burnout-Situation rein, aber trotzdem würde ich es jederzeit wieder eintauschen. Also dieses Up and Down war intensiver als und auch schöner, belebender, weil es einfach ganz ich war, als irgendetwas, was, wo ich einfach nur abgearbeitet habe, was andere Leute mir auf den Tisch gelegt haben. So. Und seitdem versuche ich so ein bisschen, das anderen Leuten zu ermöglichen.
Ich habe da jetzt rausgehört, dass dir beim Arbeiten Sinn wichtig ist.
Ja. Und ich meine jetzt gar nicht damit, diesen Higher Purpose für die Welt. Ich möchte unbedingt Hunger bekämpfen oder sowas. Ja. Es ist, also, es ist eine Bereicherung, wenn es in die Richtung geht, aber ich finde schon im Kleinen wichtig, dass man einfach merkt, was die eigene Arbeit bewirkt.
Ja.
Und dass man vor allem merkt, dass nicht nur die eigene Arbeit das bewirkt, sondern man selbst das bewirkt. Die Arbeit allein reicht meiner Ansicht nach nicht. Also, ich finde, das Gefühl von, also, mal ein bisschen auszuholen. Professor Deci, ein Psychologieprofessor aus den USA, hat mal gesagt, es gibt drei und Motivation von Menschen, warum wir uns für Sachen motivieren. Das eine ist Selbstbestimmung, das Gefühl, dass man selbst sein Schicksal in der Hand hat. Das andere ist das Gefühl von Kompetenz, was auch wieder ein bisschen auf das Thema Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung einzahlt. Dass man eben besser wird, Meisterschaft erlangt. Und das dritte ist die Verbundenheit mit einer Gruppe und mit vielleicht auch einem höheren Sinn. Und dieses Gefühl von Selbstbestimmung, das stellt sich halt nur ein, wenn du selbst hinter deiner Arbeit stehst und dieses Thema Sinn und Zielerreichung wirklich selbst verantwortest. Das ist nicht dasselbe, wenn dir jemand, du kannst in einer tollen Firma arbeiten und diese Firma hat die hehrsten Ziele, die kann Patagonia heißen, die kann Bonacqua heißen, völlig egal, aber wenn du da dann fremdgesteuert wirst, wiederum hast du nicht das Gefühl, dass es dein Beitrag ist, der wirklich etwas bewegt.
Ja.
Und es muss schon beides zusammenkommen. Und das, genau, das ist das, wo ich hin möchte selber und auch andere Leute hinbewegen möchte, weil ich finde, man merkt, dass Arbeit belastender wird. Und wir haben ja zunehmend höhere Burnout-Raten in unserer Gesellschaft. Wir haben, glaube ich, mehr und mehr Leute, die geistig aus der Arbeit aussteigen. Sagen, ich will und kann das aber nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir alle zu viele, also nur deswegen, weil wir zu viele Stunden arbeiten oder sowas. Oder dass wir, wie manche Leute ja predigen, alle irgendwie zu Low-Performern werden, die sich gar nicht mehr einsetzen mögen. Das finde ich ja immer noch so ein ganz furchtbares Vorurteil. Und das liegt halt einfach auch daran, dass es einfach überhaupt keine Freude und keinen Spaß macht, nur Dinge abzuarbeiten, die einem irgendwie per E-Mail oder sonst was gesendet werden, ohne dass man dabei mitsteuern kann.
Ja. Ich habe gerade ein paar Gedanken, Resonanzen im Kopf dazu. Magst du hören?
Ja, klar.
Also das eine, was ich gedacht habe, ist, wenn man halt Teil eines Unternehmens ist, wo man einfach Aufgaben abarbeitet, dann, und du hast gerade beschrieben, ne, Selbstwirksamkeit, Kompetenz und Verbundenheit ist wichtig, ja. Ich meine, wenn das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und dadurch dann die Aufgaben nicht mehr kommen, dann bin ich eigentlich überflüssig und dann ist die Verbundenheit ganz schnell erledigt durch Freistellung.
Ja, ja.
Das ist ja eine Scheinsicherheit dann, nicht?
Das stimmt. Und ich muss ja nicht unbedingt mit dem Unternehmen verbunden sein an der Stelle. Es reicht ja, wenn ich zu meinen KollegInnen verbunden bin, aber dann auf einer persönlichen Ebene. Und da kann ja der Kontakt durchaus noch halten, zum Beispiel, selbst wenn das Unternehmen nicht mehr existiert oder ich nicht mehr im Unternehmen existiere.
Und ich habe mir ja auch die Frage gestellt, war das schon immer so, dass dir Selbstorganisation wichtig ist, also diese Selbstbestimmung, oder ist dir irgendwann gekommen, irgendwie so wie ich gerade arbeite, das ist nicht mehr so das, also ich fühle mich nicht wohl oder mir geht's nicht gut oder irgendwie, oder ey, ich will jetzt was anderes machen, ich will mehr selbstbestimmt sein. Also gab es da so einen Moment für dich, dass du bewusst wahrgenommen hast oder war dir das schon immer wichtig, dieses Selbstbestimmte? Also die Frage ist einfach, du hast ja beschrieben, dass du selber in die Situation kamst, wo du dich als ein Rädchen im System gefühlt hast. Bist du da unbewusst reingeschlittert und das wurde dir dann irgendwann bewusst, was ich meine? Oder wie, und wie kam die Erkenntnis, da gibt es noch was anderes, was du jetzt halt mit Selbstorganisation benennst zum Beispiel?
Also ich glaube, ich war immer schon ein extrem selbstorganisierter und unabhängiger Mensch. Das ist, also ich meine, so selbstorganisiert, wie man zum Beispiel in der Schule halt sein kann. Ne? Also irgendwo ist man ja fremdorganisiert, man hat ja ganz klar Unterrichtsfächer und so weiter und Sachen. Aber insbesondere in der Universität lernt man ja eigentlich genau das, wie man sich selbst organisiert. Gut, das Bachelor- und Master-Schulsystem, also System ist heute eher so ein Schulsystem, aber im Prinzip bist du, gerade wenn du Wissenschaftler bist und Forschungsarbeit machst und so weiter, bist du ja, gibt's ja niemanden, der dich genau beaufsichtigt und dir sagt, was du zu tun hast. Das heißt, du bist sehr unabhängig. Und dann war es, glaube ich, ein Kulturschock, in ein Unternehmen zu kommen, wo das einfach anders ist. Wo morgens dein Chef vor dir steht und dir sagt, Bernhard, ich habe da eine Idee, mach mal das und das und setze dich dran und am nächsten Tag kommt er, Bernhard, ich habe nochmal nachgedacht. Wir machen das nicht. Du hast die Hälfte der Arbeit schon gemacht. Nichts. Oh, komm, wirklich. Nichts gegen den Chef, der war toll insgesamt. Aber das sind so Erlebnisse, wo ich dann einfach denke, so diese Fremdbestimmung in der Arbeit, die funktioniert doch an vielen Stellen einfach gar nicht. Und je mehr ich abgetaucht bin in diesen Kosmos, also als Scrum Master, als Coach für agiles Arbeiten, als später Unternehmensberater, für Führungskräfte, die agiles Arbeiten aufbauen wollen, desto mehr Widerstand hat sich bei mir geregt gegen diese Idee, dass Arbeit zu organisieren ist von einer Führungskraft. So, das mag bei Fließbandarbeit irgendwie sinnvoll gewesen sein. Da habe ich mich vors Band gestellt mit einer Stoppuhr neben die Arbeitenden, habe geguckt, wer arbeitet am effizientesten, habe mir die Prozesse angeguckt, die derjenige macht und habe gesagt, komm, bitte arbeitet alle so wie der oder die. Das funktioniert irgendwie. Arbeit war beobachtbar. Heute ist Arbeit nicht mehr beobachtbar. Es findet in Köpfen statt. Ich kann es auch gar nicht mehr genau nachvollziehen, wie die Leute arbeiten. Ich kann es sogar kaum noch messen, wie die Leute arbeiten. Also das Thema Leistungsbeurteilung ist, finde ich, wahnsinnig kompliziert geworden, wenn ich die falsche Firmenstruktur habe. Und die Konsequenz für mich ist, dass diese alte Idee, Führungskraft sagt Mitarbeitenden, was zu tun ist und wie es zu tun ist und so weiter, irgendwo obsolet geworden ist. Es macht weder auf der menschlichen Seite Spaß, noch ist es auf der wirtschaftlichen Seite effizient oder effektiv. Und ich finde es schade, dass da so ein langsames Umdenken nur stattfindet. Also wirklich, also wenn überhaupt, bei vielen Führungskräften ist es nicht angekommen. Bei einigen Unternehmen hat es angefangen. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass wenn dann die erste Krise kommt, es sofort wieder zurückgeschraubt wird, weil man sagt, ja, komm, jetzt kämen wir wieder zu unseren Ursprüngen zurück. Das hat ja auch funktioniert, es war ja viel besser. Diesen Luxus, den können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Und für mich ist das kein Luxus. Für mich ist das die Grundlage eines erfolgreichen Unternehmens. Wenn meine Leute nicht in der Lage sind, selber zu denken, Verantwortung zu übernehmen, sich selbst einzubringen und einbringen zu wollen, dann, was will ich denn mit dem Unternehmen? Dann werde ich doch links und rechts überholt.
Also für dich ist es quasi die Basis der Führungskultur, wie du...
Also es kommt immer darauf an, auf welchem Level. Ne? Wenn ich von Selbstorganisation spreche, jemand, der sich damit auskennt, wird sagen, ja, das ist ja nicht nur Selbstorganisation, das ist ja nicht nur ein fester Zustand. Das ist irgendwie ein Spektrum, da gibt es extrem viele Abstufungen. Völlig okay. Und ich würde auch nicht sagen, dass für jedes Unternehmen, jede Gruppe, jede Person der höchste Grad an Selbstorganisation der richtige ist. Aber für viele wäre ein höherer Grad an Selbstorganisation besser, behaupte ich mal. Bei dem, was ich bis jetzt auch von der deutschen Wirtschaft gesehen habe, da ist noch Potenzial.
Genau, also was ich höre, ist, dass dir das Thema Selbstorganisation und ja, wir kennen ja auch den Begriff kollegiale Führung, ne, von Bert Österreich und Claudia Schröder, wichtig ist und dass du siehst, dass da eigentlich ein Potenzial drin liegt für viele Unternehmen auch, die mit bestimmten Herausforderungen, vor denen wir heutzutage stehen, adäquater umzugehen. Gleichzeitig gibt es ja auch den Satz in dem Buch der kollegialen Führung oder agilen Organisationsentwicklung, dass dieses Führungsprinzip oder die Kultur sich ja auch erstmal beweisen muss im Sinne von, dass sie gleich leistungsfähig ist wie das Bestehende. Ja. Sonst wird das Motiv nicht da sein, dahin sich zu verändern.
Ja.
Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich dir zuhöre, ist es für dich ist klar, diese Selbstorganisation, Führung ist zu wichtig, um sie nur Führungskräften zu überlassen.
Genau.
Zitat von Bernd Österreich und Claudia Schröder aus dem Buch. Was da ja hinterliegt, ist ja quasi das Vertrauen, dass das Geschäftsmodell, was das Unternehmen ja eigentlich hat, auch funktioniert, wenn wir die Menschen sich selbst organisieren. Und wir kennen das ja so, ne, es gibt die Führungskraft entscheidet, hat die Human Resources, also die Menschen als Ressource sozusagen, die Aufgaben abarbeiten. Genau. Und jetzt habe ich dich so verstanden, dass du jetzt in einer Rolle bist, wo du sagst, du willst Unternehmen dabei nicht nur unterstützen, sondern du willst sie eigentlich inspirieren und motivieren. Ich merke diese Proaktivität. Mach das, weil aus deiner Sicht ist es sinnvoll und bringt uns mehr Sinn oder was auch immer. Also
genau, also gerade dieses Motivieren. Dafür habe ich das Buch geschrieben, das ist hoffentlich einige Führungskräfte in die Hände kriegen. Also die 5 Säulen der Selbstorganisation heißt es. Und dann auch nicht nur ein bisschen Leitfaden bekommen, wie ich da hinkomme, sondern auch erstmal so ein bisschen auf den Geschmack kommen. So, warum ist es denn überhaupt interessant, selbstorganisiert zu sein? Es gibt interessante Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die mehr Selbstorganisation leben, auch deutlich wirtschaftlich erfolgreich sind. Da steckt einiges drin. Aber man muss es halt im eigenen Unternehmen auch glauben. Und ich glaube, dafür muss man es tatsächlich zu Hause auch erstmal beweisen, quasi. Ne? Dann erstmal kleine Leuchtturmprojekte vielleicht starten, zeigen,
dass es funktioniert. Zu Hause im eigenen Unternehmen.
Im eigenen Unternehmen, genau. Nicht zu Hause bei mir privat hier in der Wohnung, sondern im Unternehmen, weil sonst sagt man schnell, ja gut, bei Google funktioniert das, aber wir sind halt nicht Google. Ja. Das ist so das klassische Argument. Und das ist auch nicht von heute auf morgen gemacht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und das ist auch etwas, wo ich in dem Buch mal drauf eingehe, dass viele dieser Ideen, wir transformieren jetzt einfach mal in Richtung Selbstorganisation, wir geben den Leuten einfach mal mehr Handlungsspielraum nicht funktionieren. Warum? Weil Handlungsspielraum wird halt nur sinnvoll genutzt, wenn bestimmte Rahmenbedingungen existieren. Und eine dieser Rahmenbedingungen ist zum Beispiel ein vernünftiges Alignment. Also, dass alle Leute wissen, was braucht das Unternehmen eigentlich gerade von mir. Ist ja schön, wenn ich plötzlich selber entscheiden kann, aber wenn ich dann machen und lassen kann, was ich will, ohne Verständnis dafür zu haben, was es gerade braucht, dann kann es halt auch sein, dass ich entgegen der Interessen des Unternehmens arbeite oder entgegen der Interessen meiner Kollegen und Kolleginnen, die in eine ganz andere Richtung wollen. Und dann ist das ein Hauen und ein Stechen und auf die Füße treten. Das bringt halt auch nichts.
Im Sinne von, was ist die Ausrichtung des Unternehmens und auf welche größere Wertschöpfung zahle ich eigentlich durch mein Handeln ein? Weiß ich das, bin ich mir dessen bewusst, was natürlich, wenn ich so kleinteilig zerlegt bin in einem Getriebe als Rädchen, vielleicht gar nicht mehr weiß, ne?
Ja, und deswegen gehen ja auch viele Transformationen, die auch mit Selbstorganisation zu tun haben, wie zum Beispiel skaliertes, agiles Arbeiten, zum Beispiel nach Safe oder was, auch meistens so vor, dass sie erstmal den Wertstrom aufräumen, dass sie erstmal klar machen, was ist denn überhaupt unser Wertstrom? Und dann diesen Wertstrom vielleicht ein bisschen separieren vom Rest des Unternehmens. Über Hierarchie und Silos hinweg neu zusammenstellen und zu sagen, so, wir sind jetzt ein wertschöpfendes Team von, weiß ich nicht, bis zu 125 Leuten. Ihr habt jetzt die Verantwortung, diesen Wertstrom zu optimieren. Jetzt macht mal, jetzt versteht ihr, wie euer Impact auf diesen Wertstrom ist. Und wir zeigen euch auch immer wieder die Ergebnisse eurer Arbeit. Wir zeigen euch, wie ihr diesen Wertstrom positiv beeinflusst habt. Und wir sagen euch auch, was es von euch als nächstes braucht. Wir haben eine Strategieebene, die setzt sich mit nichts anderem auseinander, als zu überlegen, wie könnte denn das Unternehmen strategisch weiterentwickelt werden. Und die gibt euch Richtungen vor, wie ihr das dann macht. Das ist eure Aufgabe. Aber es gibt natürlich irgendwo eine strategische Vision, einen Auftrag, wie es beim von Moltke damals hieß, als er die Auftragstaktik entwickelt hat, die ja auch auf dem Prinzip von Selbstorganisation basiert. Ja. Und dieser Auftrag, der ist natürlich irgendwo bindend für die Leute, aber das heißt ja nicht, dass ich diesen Auftrag bis ins Kleinste in To-Dos zerlegen und den Leuten auf den Tisch legen muss.
Ja, es geht sogar so weit, dass es darum geht, die Menschen zu befähigen, dass sie im Sinne der übergeordneten Führung denken können.
Ja, genau.
Du hast mir eine Vorlage gemacht, ich bin ja Offizier, Reserveoffizier.
Ja, ihr kennt das.
Die Auftragstaktik.
Ich finde es so interessant, weil Auftragstaktik ist ja in Deutschland durchaus durch die vielen, naja, nicht nur Reserveoffiziere, aber ne, die Leute, die beim Bund waren, irgendwo auch verbreitet. Und ironischerweise schlägt es sich aber als Command and Control in vielen Firmen nieder. Wenn man davon spricht, dass es eine militärische Führung gibt, dann ist es immer die Idee von Command and Control, Befehlstaktik. Ja. Dabei ist es ja eigentlich, Mission Command wäre die Auftragstaktik, ist es ja eigentlich gar nicht die militärische Führung, die effizient ist und trotzdem, naja.
Mehr ja, die Frage,
auch noch, ja? Auch noch Aufräumarbeit, sorry.
Ja, die Frage, die für mich damit dann in den Raum tritt, ist, und damit hast du mir jetzt eigentlich eine Vorlage gemacht, du sprichst ja davon mit deinem Buch, dass du ein bisschen aufzeigen möchtest, wie Selbstorganisation aussehen kann, was es braucht. Du hast gesagt, du möchtest die Menschen inspirieren. Bei mir kam so ein bisschen an, vielleicht auch überzeugen, dass es Sinn macht. Ne?
Ja.
Und die Frage, die ich mir stelle, wenn es ja so sexy ist und so sinnvoll ist, warum machen sie es dann nicht?
Weil es Macht abgeben ist an vielen Stellen. Ein Grund, das will ich jetzt nicht jedem vorwerfen, es gibt sicherlich viele Gründe, aber ich habe viel erlebt, das auch schon so gesagt bekommen mit den Worten, dass es für viele Führungskräfte aber nicht attraktiv ist, Selbstorganisation im Unternehmen zu fördern, weil das bedeutet, dass sie selber weniger entscheiden können. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen das Problem von der Art und Weise, wie wir Leute befördern. Typischerweise, vielleicht nicht mehr gegenwärtig, aber in der Vergangenheit in vielen Unternehmen, war es so, dass wir gesagt haben, okay, da ist eine kompetente Fachkraft, die macht ja irgendwas anders. Gute Person, geben wir mal eine Führungsrolle aus zwei Gründen. A, in der Führungsposition kann sie dann ihre Qualität quasi über den Rest der Mannschaft ausbreiten, die dahin bekommen, dass sie die Sachen so machen wie sie selbst und dann wird das ganze Unternehmen erfolgreicher. Und auf der anderen Seite, naja, wenn wir diese Person nicht halten, indem wir ihr mit einer Führungsrolle ein besseres Gehalt geben, geht sie ja irgendwann. Und die einzige Möglichkeit, das Gehalt zu steigern, ist ja Führungskraft in klassischen Strukturen, leider. Ne? Also gibt es ja mittlerweile bessere Modelle, aber war ja oft so. Und dann habe ich jemanden zur Führungskraft gemacht, der super viel Freude an der Fachrolle hat. Auch davon überzeugt ist, diese Fachrolle gut zu erfüllen, was ja richtig ist. Und jetzt genau das versucht, wovor er vom Unternehmen beauftragt ist. Nämlich diese Art zu arbeiten, auf die anderen rüber zu stülpen.
Genau, Klassiker.
Ist aber wieder Fremdbestimmung. Das ist nicht Selbstbestimmung. Ja. Das fühlt sich dann auch so an. Da gibt es noch diverse Issues mit dem Thema Perfektionismus bei diesen Leuten. Deswegen sind die ja so gut. Und Perfektionismus kennen wir von den Saboteuren, ne? Aus deinem Thema Positive Intelligence. Perfektionisten haben ja ein bisschen das Problem, dass sie das Vertrauensverhältnis zu anderen Menschen auch gerne mal dann stören. Weil Perfektionismus auf andere Leute ausgebreitet ist ja mitunter auch übergriffig. gibt also nicht das beste Verhältnis und dann kommt man in eine eigentlich unschöne Mitarbeiter-Führungskraft-Situation rein, die nicht gut funktioniert und die auch nicht auf beiderseitigem Vertrauen beruht und dementsprechend auch gar nicht unbedingt für Selbstorganisation taugt. Und dann haben wir aber immer noch diese ehemalige Fachkraft, die immer noch meint, alles besser zu wissen, was sicherlich auch oft der Fall ist. Und dementsprechend die dann auch wirklich gerne Entscheidungen trifft, weil sie dann weiß, die Entscheidungen sind gut. So, das jetzt wirklich immer realitätsnah ist und stimmt, weiß ich nicht. Aber zumindest bildet diese Person es sich ein. Und der Person dann zu sagen, ja, jetzt musst du mal ein bisschen weniger entscheiden und deine Leute mehr entscheiden lassen, wo aber das Vertrauensverhältnis nicht stimmt, kann ich verstehen, dass das ein Widerstand ist und dass die Leute darauf keine Lust haben.
Das funktioniert ja dann nicht, ne?
Ja, genau. Das ist, und es ist ja auch so, wenn ich das einfach jetzt umschalte von heute auf morgen und den Leuten dann die Entscheidungen wieder überlasse, dann funktioniert das auch nicht. Klar, weil die entweder die Kompetenz, diese Entscheidungen zu treffen, weil du hast selbst schon gesagt, die Leute müssen anders ausgebildet werden, die müssen denken wie eine Führungskraft, das muss ich auch erstmal lernen. Die haben das Alignment nicht. Die haben auch oft keine Motivation. Weil die haben sich ja in ihrem Umfeld so auch irgendwo eingelebt, dass sie ja keine Verantwortung haben. Das kann ja auch, wenn es eine schlechte Fehlerkultur gibt, erstmal was Angenehmes sein, weil ich dann auch nicht dafür zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und die Begeisterung, jetzt plötzlich selbst zu entscheiden, die ist am Anfang halt auch noch nicht da. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine lange Reise.
Ich bin jetzt mal provokativ, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, ich habe das ja gerade selber gesagt, sie sollen denken wie eine Führungskraft, müssen sie lernen. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen oder einen Schritt zurückgehen und sagen, dass wir als Menschen dazu neigen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, wie wir zur Arbeit gehen, dass wir eigentlich wie ein Vieh in den Stall zur Tränke gehen und hier ist es dann Geld, Zeit gegen Geld. Dann setze ich mich in den Stall, habe meine linke, rechte Grenze, die sehr eng ist, ja, vielleicht 5 Quadratmeter Büro, und da sitze ich. Und wenn die Führungskraft kommt, mach dies, mach das, dann mache ich das wie ein Hund.
Ja.
Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? Und dann merke ich vielleicht irgendwann, dass ich mich leer fühle oder das nicht mehr möchte. Ne? Also das ist jetzt mal das andere, provokative andere Extrem, wie das sein kann. Ne?
Ja.
Also dass wir quasi domestiziert sind in dem Moment.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Diese Domestizierung oder es gibt so einen Begriff in der Psychologie, die erlernte Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, eigentlich in allen Fällen trifft es das Thema Hilflosigkeit, aber manchmal ist es auch einfach die erlernte Verantwortungslosigkeit, glaube ich, die dann vorherrscht. Ich habe halt einfach gelernt, so ist es und ich mache das jetzt einfach so, weil ich habe mich in der Vergangenheit vielleicht mal irgendwo für was engagiert, habe dafür auf die Finger geklopft bekommen und jetzt mache ich das halt nicht mehr. Und das geht halt nicht, funktioniert auch alles nicht und dann gebe ich halt auf.
Und solange ich mein Geld kriege, kriege ich meine universelle Strategie, die funktioniert. Aber wenn das dann in Gefahr ist, dann...
Und es ist halt einfach so ein Unternehmen, was nur noch solche Mitarbeitende hat, das wird früher oder später in Schieflage geraten, weil wo ist derjenige, der sich dafür engagiert, dass die Prozesse gut bleiben? Gut, vielleicht habe ich jemanden, dem ich genau diese Aufgabe gegeben habe und den messe ich an irgendwas, aber der wird einen wahnsinnigen Spaß haben, rumzulaufen und Leute zu versuchen, zu etwas zu bewegen, die überhaupt keine Lust auf Veränderungen mehr haben. Also das wird nicht gut funktionieren. Ja. Hilft dann auch ein Lean Office, Projektmanagement Office und wie sie alle heißen nicht, um diese Prozesse zu verbessern. Also Prozessverbesserung gibt es nicht, Innovationen gibt es kaum noch, weil die Leute, also ich habe mal jemanden von, ich glaube Phoenix Contact getroffen, der hatte gerade einen Innovationspreis bekommen. Bin gefragt, wo er seine Idee hatte, wo die gekommen ist und sagt, er beim Duschen. So, hat er beim Duschen über Arbeit nachgedacht. Das macht niemand, der morgens sich zur Arbeit schleppt und dann abends nach Feierabend sofort auf Freizeit switcht. Ne? Da kommen wenige innovative Ideen und Innovation braucht meistens auch so ein bisschen Durchboxfähigkeit. Die bringt dann auch keiner mit. Und diese Unternehmen, die funktionieren eine Weile, aber die sterben halt irgendwann, weil die sich nicht selbst erneuern können. Und diese Führungskräfte, diese Abteilungen auch. Und für die Führungskraft ist das okay, weil die Führungskraft hat nur einen begrenzten Zeitraum in dem Unternehmen. Und für sie ist auch bequem, wenn niemand widerspricht, sondern alle nur nach Dienst, nach Vorschrift machen. Das ist ja auch gemütlich. Dann kann ich halt bestimmen und alles läuft, wie ich es mir wünsche. Ich habe keine Konflikte, weil keiner bringt die Konflikte auf.
Ich habe ja dann nicht viel Arbeit.
Ja, genau. Ich habe dann nicht viel Arbeit. Und das ist schade. Ich kann das verstehen und ich kann die Bequemlichkeit verstehen, die dahinter steckt. Aber es bedeutet halt eigentlich auch, dass ich, wenn ich so handle, die Lebensfähigkeit meiner Organisation aufs Spiel setze. Und gleichzeitig auch meine Mitarbeitenden abstumpfe.
Ja.
Und ich habe so meine Probleme mit solchen Führungskräften gehabt.
Ja, genau. Und deswegen ist meine Frage jetzt, um das noch besser zu verstehen. das Thema bewegt dich ja, ne? Deswegen hast du ein Buch geschrieben über Selbstorganisation und du möchtest Menschen inspirieren, vielleicht möchtest du sie auch darauf aufmerksam machen, hey, werdet euch mal bewusst, guckt mal, was hier abläuft und es gibt alternative Möglichkeiten, wie wir unsere Arbeit organisieren, wie wir uns organisieren. Mhm. Wenn das passiert, warum ist dir das wichtig? Was würde sich dann für dich erfüllen? Weil, ja, was erfüllt sich durch dein Tun?
Zum einen, ganz egoistisch, Selbstwirksamkeit, wenn ich das Gefühl habe, ne, da haben wir es wieder, selbstwirksam etwas umzusetzen, zu verändern, ist das natürlich ein schönes Gefühl und da kommt dann ein Gefühl. Also die ganzen Motivationsfaktoren von Deci kommen dadurch. Aber es ist halt auch dieses Thema Verbundenheit mit Sinn. Für mich ist das, ich habe mich lange gefragt, was ist so der Sinn, den ich in meinem Leben geben möchte, und die Antwort dazu war eigentlich immer, Menschen inspirieren, anders und erfolgreicher zu sein in irgendeiner Form. Ich habe wahnsinnig gerne gelehrt in der Uni schon. Ich habe immer wahnsinnig gerne Wissen und Skills vermittelt und für mich ist es jetzt das Thema Unternehmensskills vermitteln als Berater. Ja. Also klar bin ich auch noch Trainer und ich vermittle auch das Wissen auf der individuellen Ebene. Ich bringe den Leuten bei, wie das funktionieren kann. Aber viel schöner finde ich es noch, wenn ich ein Unternehmen begleiten kann, die Unternehmensskills zu verbessern letztlich.
Ja. Jetzt habe ich wieder eine provokative Resonanz. Wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und das für mich so funktioniert, wie ich das führe, ich habe wenig Arbeit, die Leute machen, was ich will. Es funktioniert ja für mich, ja. Ich habe eine hohe Marge und die merken gar nicht, die kriegen es ja gar nicht mit, wie viel ich verdiene, dadurch, dass sie die Aufgaben da erfüllen, auf die ich keine Lust habe, die ich nicht machen muss. Es funktioniert ja für mich. Warum sollte ich das jetzt machen, ja? Also, du bist ja eigentlich dann für mich du stellst mein Geschäftsmodell in Frage. Vielleicht.
Dein Führungsmodell auf jeden Fall, nicht,
dein Führungsmodell. Nicht
vielleicht dein Geschäftsmodell. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, und ich glaube, das ist auch das große Problem, warum die Durchdringung von diesen Methoden nicht so tief ist, wie sie hätte sein können. Aber die Frage ist ja immer, funktioniert es wirklich? Für dich vielleicht dann, ne, in dieser Situation, aber es könnte so viel besser funktionieren. Das sehen wir immer wieder, wenn wir dann Erhebungen machen. Wenn wir sehen, Firmen sind teilweise 30% erfolgreicher, wenn sie mehr auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung setzen. Ich habe die Werte gerade im Kopf, glaube ich, sogar nochmal signifikant höher. Also im 50%-Bereich. Und das sind krasse Ergebnisse, ne? Also mal eben so den Unternehmenssatz, Umsatz um 50% steigern, die Strategie möchte ich mal sehen, die das erreicht. Und ich weiß auch immer nicht, sind diese Leute wirklich ohne Probleme? Also gut, auf der einen Seite ja. Ich habe das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle. Habe ich das Gefühl, dass alles so läuft, wie ich das möchte? Ich glaube nicht, weil es läuft ja nicht alles so, wie man das will. Das ist ja nur, man meint nur durch seine Eingriffe genau dahin zu wirken, aber letztlich stellt man ja fest, die Leute machen irgendwie ständig Murks, was ja daher kommt, dass sie die Unternehmensstrategie nicht verstehen, weil ich sie ihnen nicht wirklich vermittelt habe, weil ich ihnen nur sage, was sie zu tun haben. Und ich glaube nicht, dass das aufgeht. Ich glaube, dass das zu Leuten führt, die überfordert sind in ihrer Führungsrolle. Also Menschen, die das Gefühl haben, dass sie sich für den Betrieb aufopfern müssen, weil sie ja ständig gebraucht werden. Es läuft ja nichts ohne sie. Die können ja nicht mal eine Woche zu Hause bleiben oder Urlaub machen, ohne dass die halbe Katastrophe ausbricht. Die Leute werden angerufen in ihrem Urlaub, die müssen ihren Laptop mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das wirklich funktional ist. Ich glaube nur, dass die Problemerkenntnis nicht da ist. Dass sie nicht verstehen, dass das Problem ist, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen und der Grund dafür ihr eigener Unwillen ist, Selbstorganisation zu erlauben. Sondern dass sie denken, dass ihre Mitarbeiter zu blöde sind, zu faul oder sonst was. Ich glaube, das wird sehr auf der persönlichen Ebene dann so ausgedrückt. Und ich kann mir vorstellen, dass diesen Leuten ihre Arbeit deutlich mehr Spaß machen würde, trotz vielleicht auch gelegentlicher Konflikte, denen ich mich auf eine andere Art stellen muss, weil ich nicht einfach sagen kann, hier, du machst das jetzt so, sondern ich muss es plötzlich erklären und rechtfertigen. Ich glaube, dass das trotzdem insgesamt ein schöneres Zusammenarbeiten, Arbeiten auch für diese Führungskraft ist auf Dauer, weil sie weiß, dass sie sich auf die Leute verlassen kann. Also ich muss da jetzt zum Beispiel an dieses Buch von Insa Klasing denken, der Zwei-Stunden-Chef, wo sie selbst auch schon eine Führungskraft war. Sie war, ich glaube, Europachefin von Kentucky Fried Chicken für Deutschland, Belgien und ein paar andere Länder. Mhm. Und war immer schon eine Person, die sehr viel Freiraum gegeben hat, sehr viel mit Autonomie geführt hat. Aber dann hatte sie mal einen Reitunfall und hatte beide Arme verletzt und konnte wochenlang nicht mehr als irgendwie 2 Stunden am Tag arbeiten. Mhm. Und hatte für die ganze Führungsarbeit, die vorher einen vollen Tag und wahrscheinlich bei ihr eher 10 Stunden als 8 Stunden auf das Wochenende teilweise auch noch eingenommen haben, hatte sie nur noch diese 2 Stunden und dann hat sie festgestellt, es lief alles besser. Es war alles viel einfacher. Die Leute haben wirklich Verantwortung übernommen. Sie haben nicht nur Aufgaben delegiert bekommen, sondern sie haben wirklich sich die Aufgaben auch überlegt, auf das Gesamte geachtet. Ganz anderes Zusammenarbeiten und von da aus hat sie dann nur noch auf diese Art und Weise geführt. Und alles war besser. Und ich glaube, dieses Potenzial, das erleben viele Führungskräfte nicht.
Ich habe gerade gehört, wie du vorhin beschrieben hast, du hast ja die auf der Sachebene die Vorteile und du 30% effizienter, also auf der kognitiven Ebene schön so Futter hingelegt, warum das Sinn macht. Ich glaube, das ist ein Nebeneffekt für dich. Kann das sein? Darum geht's gar nicht, weil wenn du jetzt das Beispiel von der Reiterin bringst, wenn angenommen Führungskräfte sagen, ich möchte in dem Verantwortungsbereich, wo ich die Führungsrolle habe, Selbstorganisation fördern oder selbstorganisierte Führung etablieren. Wenn das passiert, was tritt denn dann für dich ein, dass dich das begeistert, dass du dafür gehst und brennst?
Dass die Leute anfangen zu brennen für das, was sie tun und die Mitarbeiteratmosphäre eine ganz andere wird. Wenn einfach jeder Bock hat, da zu sein und das zu machen, was man gemeinsam macht, dann ist die Atmosphäre auf der Arbeit einfach eine ganz andere, als wenn jeder für die nächste Kaffeepause brennt. Ich bin jemand, ich habe Zeit meines Lebens meine Arbeit geliebt. Wenn ich die nicht geliebt habe, bin ich gegangen. Weil mir war das wichtig. Ich habe 8 Stunden am Tag, die ich mit diesem Mist verbringe, der sollte mir gefallen. Und ich kann es nicht verstehen, wie längere Zeit andere Menschen in so einem Zustand verharren, wo sie sich 8 Stunden am Tag vor sich hin quälen. Einfach nur, damit der Arbeitstag endet und ihr Geld bekommen, damit sie in ihrer Freizeit, wenn sie dann noch die Energie haben, coole Dinge machen können. Ich finde, das ist verschwendete Lebensenergie. Und ich habe in Umfeldern gearbeitet, wo einfach jeder Lust hatte, da zu sein. Und wenn man mal keine Lust hatte, ist man nicht da gewesen. Das ist auch okay. Aber die Leute haben einen Spirit gehabt, der war ansteckend. Das war inspirierend. Das hat geleuchtet. Überall um einen rum hat das geleuchtet. Und in solchen Umfeldern möchte ich arbeiten und ich möchte auch anderen Leuten ermöglichen, in solchen Umfeldern zu arbeiten, weil ich glaube, das erleben viel zu wenige. Es ist toll, wenn man sich mit seinen Kolleginnen versteht. Aber wenn das Verstehen nur in der Kaffeepause stattfindet, dann läuft irgendwas falsch. Also wenn nur dann Spaß herrscht, das ist falsch. Arbeit sollte Spaß machen. Die Arbeit, die man selbst macht, an der sollte man Freude finden.
Ja, also du möchtest dazu beitragen, dass Menschen mit Freude, also wahrscheinlich mit bewusster Freude und Spaß in die Arbeit gehen und Spaß haben. Und eine Strategie dafür, die dazu beitragen kann, ist halt Selbstorganisation.
Ja, ganz genau. Ist nicht der einzige Beitrag natürlich. Es gibt noch viele andere Dinge. Aber ja, ich glaube, dass wenn man sich, wie gesagt, die Selbstwirksamkeitstheorie von Deci anguckt, dass dann ein Großteil dieser Begeisterungsfaktoren aufkommen, wenn man das Thema Selbstorganisation ein bisschen mehr in den Fokus in der Unternehmung setzt.
Ja. Also bei mir schwirrt die ganze Zeit dieser Gedanke rum, also vermutlich sind sich viele Menschen über die Art und Weise, wie man Organisation anders organisieren kann, als wie sie es kennengelernt haben, nicht bewusst.
Ja, ja. Woher auch, selbst wenn ihr lebt.
Ne? Halten es für normal. Sie haben vielleicht auch nicht dieses Feingefühl wahrzunehmen, dass es ihnen vielleicht schlecht geht oder gut geht. Also die können es nicht unterscheiden, weil das, so wie sie sind, ist auch normal. Und wenn man da mit einem neuen, mit einer Alternative der Organisation vorbeikommt, dann kann das ja auch Angst machen, weil ist ja die eigene Normalität in Frage stellt, ne? Also sowohl für Mitarbeitende als für Führende.
Ja. Ja, das stimmt. Mein Ansatz, sowas zu verändern, ist ja nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf zu stellen. Ich will ja gar nicht die Leute in so einen Schockzustand bringen, so alles, was ich gestern gekannt habe, ist heute nicht mehr gültig. Ich bin aber ganz bei der Philosophie von Kanban als agiler Methode. Dieses sei das Wasser zwischen den Steinen und fange da an, wo du bist und verändere von da aus iterativ. Ich mag diese Unternehmenstransformationen nicht, wo man alle Leute zusammenruft und von heute auf morgen zum Beispiel auf Scrum oder sowas umstellt. Jeder gibt erstmal seinen Jobtitel an der Tür ab. Ob man dann einen neuen kriegt, ist dann noch fraglich. Alle Rollen werden nochmal gemischt. Ja, das kann in manchen Situationen die richtige Entscheidung sein, aber es bringt diese Angst rein, die du halt auch schon ausgedrückt hast. Und es bringt Widerstand rein. Ich finde, man kann die Veränderungen auch Stück für Stück machen, entlang eines längeren Plans. Und gerade die Veränderung Richtung Selbstorganisation muss graduell erfolgen, weil Das Buch heißt ja nicht umsonst die fünf Säulen der Selbstorganisation. Ich habe halt fünf Säulen und ein Fundament, die irgendwo gleichmäßig mitgebaut werden. Deswegen habe ich dieses Bild gewählt, damit das Dach halt nicht schief hängt. Wenn ich von heute auf morgen eine dieser Säulen hochziehe, ziehe zum Beispiel, indem ich Selbstbestimmung einer der Säulen ganz nach oben setze, indem ich alle in agile Scrum-Teams packe, aber Kompetenz, Motivation, Transparenz ziehen nicht mit, dann das Dach schief liegen oder bröckeln. Dann wird es jedenfalls nicht solide aufliegen, von fünf Säulen gestützt. Und daher, idealerweise komme ich gar nicht in diesen Zustand, der wirklich Angst macht, der wirklich sich so verloren anfühlt.
Das heißt, es geht um Entwicklung, um einen kontinuierlichen
Ja.
Prozess und dann sind wir im agilen Iterativen, ne? Letztlich halt um bewusste Entwicklung, ne? Dass man sich entscheidet, lass uns mal drüber nachdenken, wie arbeiten wir hier und wie können wir das, wollen wir und wie, wo können wir es anders gestalten, dass es für uns Sinn macht oder was, welches Motiv auch immer erfüllt, ne?
Ja. Ja, genau.
Ich habe noch mal eine vertiefende Frage.
Ja.
Das ist vielleicht das fünfte Warum, so nach dem Motto. Das ist ja jetzt das, was dich bewegt, was dich antreibt, wo du zu beitragen möchtest aus eigener Erfahrung. Und jetzt mal ein bisschen größer gedacht. Meine Frage zielt darauf an, was glaubst du, wenn du dazu beiträgst und Unternehmen sich selbst organisieren und die Rahmenbedingungen so sind, dass Menschen in die Selbstverantwortung gehen können, selbst entscheiden können? In Einklang mit dem, was die Organisation braucht, dass es funktioniert. Was sich dadurch verändert? Was passiert dann?
Ich glaube, dass A, die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, eine ganz andere Lebensenergie verspüren und hoffentlich nicht irgendwann in den Burnout gehen. Ich glaube, diese Energie wird sich auch ausweiten. Ich glaube, dass einfach Menschen, die überlastet sind, überlasten gerne andere Menschen. Und andersrum ist auch so. Ich mag Karma nicht als spirituelle, wenn ich etwas Gutes tue, gibt das Universum etwas zurück, Idee, sondern als das What goes around comes around. Also wenn ich freundlich zu anderen Menschen bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen irgendwie gut gestimmt sind und dann irgendwann auch freundlich zu mir sind und so weiter. Einfach generell besser und das ist besser für alle. Und ich glaube, dass wenn Menschen mehr Spaß an ihrer Arbeit haben, wir alle mehr Spaß an Gesellschaft haben. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir auch als Land wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Man merkt gerade, wie sehr international diese Idee von, naja, da gibt es eine Unternehmensspitze und die ordnet einfach Dinge an und das wird unten abgearbeitet, die bei uns, glaube ich, ein bisschen stärker existiert als in anderen Ländern, wie bescheiden das funktioniert, wenn es zum Beispiel um Themen wie Digitalisierung und so weiter geht. Wir werden echt abgehängt und ich lebe gerne in einem Land, das nicht abgehängt ist. Ich glaube, wir müssen da einfach noch ein bisschen was verändern in unseren Unternehmen, damit die wieder besser laufen.
Was ist die andere Seite von abgehängt?
Der Vorreiter?
Okay. Also, ich wollte vom Mangel in die Fülle, ne?
Ja. Also ich fände es ganz cool, wenn es wieder richtig große, erfolgreiche deutsche Unternehmen gibt, die einen neuen Markt erschließen. Ich glaube, das letzte digitale, super erfolgreiche Unternehmen in Deutschland war SAP. Oder? Ich wüsste kein anderes, was es irgendwie eine größere Größenordnung geschafft hat, dass es irgendwo international von Rang ist. Wir haben natürlich einen super guten Mittelstand, der auch schwindet, aber und in
Also
der
innovativ, so wie wofür Made in Germany mal stand, innovativ, ja,
qualitativ
Vorreiter, sagte ich,
hochwertig.
genau,
Ja, genau.
vorneweg. Und dass wir unser Potenzial wieder nutzen und die Frage, die du in den Raum stellst, kann es sein, dass unsere aktuelle Führungskultur dazu führt, dass wir halt quasi zum Erliegen kommen.
Ja, weil wer will schon Veränderung, wenn er sich in diesem bequemlichen Zustand von, ich habe jetzt hier meinen Bereich abgegrenzt, ich habe mich, also die Einstellung der Leute ist ja im Prinzip, gut, ihr habt mir keinen Freiraum gegeben, um mich zu entfalten, ich mache das hier nur, weil ich quasi muss, dann lasst mich auch in Ruhe. Dann lasst mich auch in Ruhe arbeiten. Das ist doch die innere Einstellung, mit der diese Leute dann zur Arbeit gehen, wenn sie in solchen Strukturen sind. Und natürlich ist das kein Umfeld, wo Innovation gedeihen kann oder wo man sich freut darüber, dass jetzt auch noch Digitalisierung kommt oder sowas. Weil, mein Gott, das verändert meine Arbeit. Ich habe mich gerade daran gewöhnt, mich jeden Morgen abzuschalten und hier vor mich hinzuarbeiten, in meinem kleinen Büro oder Kämmerchen oder meinem Tisch hier im Großraumbüro. Jetzt lasst mich doch in Ruhe, dass wir auch noch irgendwelche neuen Systeme einführen, an die ich mich gewöhnen muss. Da habe ich da überhaupt keine Energie mehr für, weil ich bin ja schon total abgestumpft.
Wenn du dir das so vorstellst, wie fühlt sich das an, wenn es so ist?
So zu arbeiten, so zu leben. Boah, ganz grauselig, ganz, ganz eklig. Ich krieg richtig so aufstellende Nackenhaare. Ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen. Ich würde da echt eingehen, wie so eine Pflanze, die man nicht wässert.
Wenn ich dir zuhöre, dann kommt bei mir an, dass es dir ganz viel um Lebendigkeit geht.
Ja. Das ist ein schönes Wort. Ich verwende es nicht, weil es mich, es klingt manchmal so esoterisch und ich möchte mich ein bisschen differenzieren davon, weil ich halt eben versuche, so rationale Menschen zu erreichen. Aber ja, im Endeffekt ist es das. Ich möchte Lebendigkeit im Unternehmen fördern, weil Lebendigkeit kommt von dem Thema Engagement, Interesse, Neugierde. Das sind die Dinge, die irgendwo lebendig machen und wäre schade, wenn wir die im Keim ersticken bei den Menschen.
Ja, Engagement, Neugier, Interesse, ne? Aktivität, proaktiv vorangehen, vorwärts gehen. Ne?
Ja.
Meine Resonanz ist gerade, du musst ja das Wort Lebendigkeit nicht benutzen, aber
Ja.
vielleicht auch nicht verleugnen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, stimmt schon. Das habe ich gerade, in meinem Geist habe ich es gerade auch schon so ein bisschen vermerkt, so vielleicht sollte ich mal doch mal hin und wieder davon reden. Ich glaube, du hast schon recht. Manchmal ist es ein bisschen rational, meine Argumentation. Und es fehlt ein bisschen die emotionale Komponente an der Stelle.
Weil wenn ich jetzt Empathie-Schenker zuhöre, dann versuche ich ja darauf zu hören und zu erkennen, worum es dir wirklich, wirklich geht, wenn wir jetzt bei Friedhof Bergmann sind, ne?
Ja.
Und warum das Thema Selbstorganisation für dich wichtig ist.
Ja.
Und das war für mich jetzt gerade das Wort halt Lebendigkeit, da bist du ja auch in Resonanz gegangen. Weil wenn du das andere beschreibst, so in engen Rahmen, ich mache nur das, was mir wichtig, da ist das Gegenteil von lebendig, ist dann für mich, es fühlt sich tot an.
Ja, tut's auch. Ja. Ist auch so ein innerliches Sterben, finde ich, wenn es ganz extrem ist. Ich glaube, da sind die meisten Unternehmen nicht, aber im allerschlimmsten Fall, wenn du da wirklich, ach, keine Ahnung, ich kann mir das, sorry, ich kann es mir für alle, die in der Verwaltung arbeiten, es tut mir leid, aber ich kann es mir in manchen Behörden einfach so vorstellen, immer noch, dass das einfach, das ist ja so total fremdbestimmt. Da hast du dann noch die ganzen Auflagen, die ganzen Prozesse sind nicht in Frage zu stellen, wenn du dann auch noch so ein Umfeld und eine Führungskraft hast, die dir unsinnige Arbeitsschritte vorgibt, die ja in einer Behörde auch nicht dazu führen, dass die Behörde an sich scheitert. Also ein Unternehmen mit schlechten Prozessen scheitert ja früher oder später. Die ganzen Sachen machen ja irgendwo Sinn, auch wenn sie im Kleinen vielleicht keinen Sinn machen, im Großen und Ganzen machen sie immer Sinn, sonst wäre das Unternehmen nicht im Überleben. Bei der Behörde ist es was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch so richtig kafkaeske Arbeitszustände gibt. Und da, oh mein Gott, da würde ich sterben. Und wortwörtlich wahrscheinlich auch. Früher oder später, ich glaube, da würde ich so den Lebenswillen verlieren, wenn ich das müsste, wenn ich darauf angewiesen wäre. In diesen Zuständen, nicht jetzt in Behörden generell, sondern in diesen Zuständen, das wäre nichts für mich. Und dann auch noch vorzustellen, dass ich dann auch noch verbeamtet wäre und da nicht raus könnte, weil alles an diesem Status hängt. Boah. Ich
Naja,
bin.
du könntest raus, indem du kündigst, aber du verlierst dann deine Privilegien.
Und wahrscheinlich auch Teile der Rentenzahlungen, ne? Also ich.
Kann sein, aber das sind ja
So einfach,
Privilegien,
glaube
die
ich.
du hast, ne? Die du
Na gut,
dann.
ja gut. Aber mein Altersversorgung ist vielleicht nicht unbedingt ein Privileg, es ist vielleicht auch eine Notwendigkeit.
Aber merkst du, es ist eine Entscheidung. Es ist nicht
Ja. Das
unmöglich. Es
stimmt.
ist eine
Ja,
Entscheidung.
das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber
Und
das ist eine extrem große Hürde.
ja.
Ich muss immer dran denken, ich bin ja Chemiker, meine Ausbildung damals naturwissenschaftlich, und da gibt es immer dieses Thema Aktivierungsenergie. Ne? Damit ich irgendeinen Stoff dazu bringe, dass er in seinen energetisch günstigeren Endzustand zerfällt, wie zum Beispiel das Benzin brennt, muss ich halt erstmal eine gewisse Aktivierungsenergie aufbringen, um ihn zu einem Zustand zu bringen, von wo aus er dann zerfallen kann. Also ich muss ein Streichholz dranhängen und es heiß machen. Und ich glaube, dass halt, wenn ich jetzt in so einer Situation bin Beamter in so einer Behörde, die Aktivierungsenergie, die ich bräuchte, um diese Veränderung zu erzeugen, die ist so hoch, die bringen die meisten nicht mit sich. Insbesondere nicht, wenn sie sowieso schon so innerlich abgestorben sind.
Ja,
Ja.
und dann kannst du die systemische Frage stellen, wofür ist es gut, dass sie diese Energie nicht mitbringen und im System bleiben, ne?
Ja. Ja.
Aber was ich auch noch sagen wollte, worauf ich noch drauf eingehen wollte, ist, von wegen Tod, du hast ja im Laufe des Gesprächs ja auch beschrieben, dass du glaubst, wenn die Organisation in der aktuellen Situation weiter in ihrer, sag ich mal, strikten Führungskulturmodellen halt bleiben und nicht in die Selbstorganisation und damit Lebendigkeit gehen, scheitern. Und das heißt ja für ein Unternehmen letztlich der Tod, wenn es dicht macht. Also.
Genau, diese Lebendigkeit von den Mitarbeitenden überträgt sich auf die Lebendigkeit von der Organisation als Ganzes. Nicht nur in dem Lebensgefühl, sondern wirklich auch in der nachhaltigen Erfolg. Ich will nicht sagen, dass alle Unternehmen, die sich Selbstorganisation auf die Fahne schreiben, erfolgreich sind. Weil zwischen Selbstorganisation und erfolgreicher Selbstorganisation liegt auch nochmal was. Also nicht jedes Unternehmen, was meint, es sei selbst organisiert, ist erfolgreich in seiner Selbstorganisation, weil in meinem Fünf-Säulen-Modell gesprochen, dann oft das Thema Alignment halt eben unter auf der Strecke bleibt, wenn man jetzt versucht, ein basisdemokratisches Unternehmen aufzubauen, wo jeder gleich Mitspracherecht hat und man jede Fragestellung lange ausdiskutiert, kommt man halt nicht ins unternehmerische Handeln. Ne?
Wir müssen ein gemeinsames Verständnis über unsere Ausrichtung finden und ein Commitment haben, eine Zustimmung haben, wofür wir uns ja eigentlich organisieren, was wir am Ende schaffen wollen.
Genau. Ganz genau. Und dann muss es schon so sein, dass dann natürlich einzelne Personen entscheiden und nicht immer die ganze Gruppe zum Beispiel. Ja, also nichts lähmt mehr, als wenn jedes Gespräch immer in einem Gremium geführt werden muss. Da gibt es dann den konsultativen Einzelentscheid mit der Idee, ich frage andere Leute nach ihrer Meinung, entscheide dann aber selbstständig, den ich extrem bevorzuge an der Stelle. Aber das kann man ja alles machen. Das muss nicht in einer Gremienkultur enden. Ich finde das immer so witzig. Es gab mal, die USA haben damals zum Zweiten Weltkrieg mal ein Manual rausgebracht, das Simple Sabotage Field Manual hieß es, glaube ich. Kennst du? Super, ne? Die Idee, wie sabotiere ich die Produktionsanlagen meines eigenen Unternehmens, wenn ich sympathisiere mit den USA und ihren Verbündeten und nicht eben mit den Nazis. Und die Sachen, die da drin stehen, für die Führungsebenen sind halt super. Also für die ganz normalen Mitarbeitenden ist es sowas wie verstecktes Klopapier. Ja. Und natürlich auch andere Dinge wie reparieren nicht vernünftig. Aber für die Führungskräfte steht da drin, zum Beispiel, spiele alle wichtigen Entscheidungen über ein Gremium von mindestens 5 Personen, das lebendes Unternehmen.
Ja.
So, ja. Standardzustand heutzutage. Haben wir überall eingeführt. Auch das zum Thema Selbstorganisation. Da gehört halt nicht nur zu, den Leuten mehr Verantwortung zu geben. Teilweise gehört auch dazu, den Leuten Entscheidungsverantwortung zu geben. Und zwar Einzelpersonen, deren Entscheidung man dann akzeptieren muss, sodass es eben nicht immer über Gremien läuft, wo dann jede Führungskraft, die mitreden möchte, auch mal eine Stimme abgeben darf. Dann aber dafür nur alle 2 Wochen dieses Gremium zustande kommt, sodass dann der nächste freie Termin für eine Entscheidung in 4 Wochen liegt.
Ja. Und dann sind wir ja wahrscheinlich in deiner Säule, wo es um Kompetenzen geht, ne? Wie gestalte ich selbstorganisiert den Prozess, dass wir die Person haben, die für uns entscheidet, ne?
Ja.
Und nicht die Person wird mir vorgesetzt.
Ja, und da gibt's ja schon super Systeme. Also das ist ja alles tried and tested, also Soziokratie, Holakratie, alle Systeme, die schon seit vielen, vielen Jahren existieren, ist schon lange da. Und da gibt es ja die Prozesse, wie genau solche Rollen dann vergeben werden, sind ja quasi da schon vorgelebt worden. Das funktioniert auch ganz gut, wenn man das ernsthaft betreibt. Da kann man einfach implementieren. Da muss man nicht mehr sein eigenes, also man sollte ein individuelles System finden in einem gewissen Rahmen, aber man muss nicht ganz von vorne anfangen mit dem Erfinden. Man muss nicht komplett ausprobieren und iterieren, sondern man kann wirklich auf etwas aufsetzen, was sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, genau. Wir sind jetzt schon über 50 Minuten unterwegs.
Ah, krass. Also ich muss sagen, im Gespräch mit dir vergeht die Zeit wie im Flug. Ich finde es schön.
Das wären jetzt auch meine 2 letzten Fragen gewesen, nämlich gibt es noch abschließend etwas, was du sagen möchtest? Und die 2. Frage ist halt, wie war es für dich? Ne? Hast ja schon ein bisschen angefangen, genau, hier beim Empathieschenker zu sein.
Was soll ich sagen? Vielleicht erreichten wir die eine oder andere Person da draußen, die sagt, ich möchte diese Lebendigkeit spüren, die fehlt bei mir momentan. Und dann fände ich es total cool, wenn du da draußen dich auf diese Reise begibst und das auslöst. Bei dir, bei anderen, fände ich schön, wenn du da einen Beitrag leistest, dass es in deinem Umfeld anders wird, lebendiger wird. Und wie mir das gefallen hat, cool. Ich fand es wirklich, wirklich schön. Ich finde, du reflektierst sehr gut. Du spiegelst sehr gut. Und es war für mich auch nochmal ein bisschen Selbsterkenntnis dabei, mal in so ein Gespräch zu kommen, nochmal Sachen zu erkennen, nochmal auch ein bisschen gechallenged zu werden, was die Argumentation angeht und wie man das Ganze so verargumentiert gegenüber Führungskräften, war spannend. Und hat nochmal einen Denkprozess ausgelöst. Danke dafür.
Dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, dich hier mit dem zu zeigen, was dir wichtig ist und dich bewegt. Das war Episode 91. Lebendigkeit durch Selbstorganisation. Vom Rädchen im System zur eigenverantwortlichen Selbstwirksamkeit. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.